so ein Brotbackautomat, der wäre schon was Schönes wieder. So wieder selber Brot backen können, na, haben wir da den Platz in der Küche, können wir uns den Monat leisten, ups, bestellt, wie ist denn das passiert? Und so ein Wettkampf, oh, ich würde so gern mal wieder einen Laufwettkampf machen, so dieses Flair, diese Stimmung, an die Grenzen gehen, aber habe ich die Zeit für die Vorbereitung? Och, jetzt bin ich ja schon angemeldet. Wie ist denn das? Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich vor meinem Computer sitze, wenn die Internetverbindung mal wieder lahmt und auf diese Enter-Taste eindresche, wenn es mal wieder nicht schnell genug geht. Ich bin die Geduld in Person. Nicht. Ja, also ich habe mich gerade eben bestimmt nicht gemeldet, als Flo diese Frage gestellt hat. Hat aber auch was Gutes, weil zum Beispiel bei Konflikten bin ich auch ungeduldig. Ich halte das ganz schlecht aus, wenn Dinge nicht geklärt sind und ich will die möglichst schnell aus der Welt schaffen. Da ist dann die Ungeduld gar nicht schlecht. Und mit dem Ertragen, das ist auch so eine Sache. Ich habe die Befürchtung, wenn ich wirklich nochmal wegen meines Glaubens verfolgt werden würde, fallen mir sofort einige Dinge ein, wo ich meine Hand für mich selbst nicht ins Feuer legen würde, dass ich wirklich standhaft bleibe. Da kann ich dann nur auf 1. Korinther 10, Vers 13 hoffen, wo es heißt, dass Gott uns nicht über unsere Kraft hin versuchen wird. Sonst habe ich da wohl wirklich keine Chance. Ihr merkt, geduldig bin ich nicht, ertragen kann ich nicht. Ich bin der perfekte Mensch, über dieses Thema zu predigen. Ne? Zum Glück predige ich nicht mich selbst, sondern wir predigen Christus. Und der hat eine ganze Menge zu diesem Thema zu sagen. Heute wird es richtig herausfordern, das verspreche ich euch. Jesus fordert uns heraus, mutig zu glauben, unseren Glauben mutig zu leben, indem wir geduldig ertragen. Denn dieses Thema ist größer als irgendwelche Brotbackautomaten jetzt gleich sofort bestellen zu müssen, sondern es wird heute darum gehen, was es heißt, geduldig zu ertragen, wenn Menschen uns gegenüber schuldig werden, wie wir mit unseren Feinden umgehen. Und wie gesagt, es wird herausfordernd. Jesus hat eine Menge dazu zu sagen und was er zu sagen hat, das lese ich euch jetzt mal vor. Und zwar den Predigttext aus Matthäus 5, die Verse 38 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zu Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dann dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Rache ist süß. Wie du mir, so ich dir, noch schlimmer. Das sind so gängige Sprichworte in unserer Gesellschaft und ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen den Ton wider, wie wir geprägt sind. Wir können noch so gut humanistisch sein, wir können noch so aufgeklärt sein. Das steckt ganz tief in uns drin. Wenn mir etwas angetan wird, dann will ich Rache. Wenn ich es nicht so nenne, Wiedergutmachung. Dann möchte ich, dass dieses Unrecht, das mir geschieht, gesühnt wird. Denn wenn ich alles mit mir machen lasse, dann bin ich doch nur noch ein Opfer. Das kriegen die anderen doch sofort mit. Und das muss ich unbedingt verhindern. Und obwohl wir so geprägt sind, ist das, was Jesus hier aus 2. Mose 21 zitiert, das Auge um Auge, Zahn um Zahn, das klingt für uns schon hart. So, das, also, boah, ey, Auge um Auge, das ist schon bitter. Aber wir dürfen nicht vergessen, das, was wir da im Gesetz Gottes finden, war früher eine totale Erleichterung, eine Humanisierung, ein Begrenzen der Rache. Denn davor hieß es in dieser Gesellschaft nicht Auge um Auge, sondern kleiner Finger für ganze Hand. Also, wenn mir jemand was angetan hat, dann musste ich dem anderen noch mehr zurückzahlen und der dann wieder mir. Und so hat sich das immer weiter hochgeschaukelt, mit dem Ergebnis, dass teilweise ganze Sippen ausgelöscht wurden, weil diese Rache kein Ende gefunden hat. Und dem setzt Gott hier einen Stopp und sagt, nein, Auge um Auge, Zahn um Zahn, und dann ist es aber wieder gut. Das war das, was die Leute zur Zeit Jesu kannten und gewohnt waren. Und Jesus schon wieder stellt es auf den Kopf. Und ich vermute, da haben einige ganz, ganz stark die Luft angehalten, als sie das gehört haben. Wie so oft. Denn die Bergpredigt fordert heraus. Wir haben die letzten Wochen viel aus der Bergpredigt gehört. Heute und nächste Woche geht es um die Bergpredigt. Und ich habe mich bisher immer darum gedrückt, mal so grundsätzlich mir die Bergpredigt mit euch anzugucken. Und darum möchte ich das heute jetzt nochmal mit euch nachholen. Die große Frage, die dahinter steckt, ist doch, wie meint Jesus das, was er da redet? Meint er das wirklich ernst? Und es hat sich in den letzten Jahrhunderten, haben sich die verschiedensten Ansichten entwickelt, wie Jesus das gemeint hat. Die einen sagen, jupp, der meint das ernst und das, was in der Bergpredigt steht, das gilt für alle Menschen. Auch für Politiker, ganz wichtig. Zum Beispiel Leo Tolstoi hat das gesagt. Martin Luther war da einer anderen Meinung. Luther meinte, nee, die Bergpredigt gilt nur für Christen. Alle anderen, für die ist das nicht wichtig. Die katholische Kirche ist großteils noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das ist so hart, was da drin steht, das können wir nicht allen zumuten, das gilt nur für ein paar Superheilige. Darum gilt oder galt in der katholischen Kirche lange die Bergpredigt nur für Mönche und Nonnen. Die restlichen, das Fußvolk, musste sich daran nicht halten. Und dann gibt es wiederum nochmal andere, die sagen, nee, das ist so abstrus, was der da sagt. Jesus wollte gar nicht, dass wir uns da wirklich dran halten. Jesus hat es nur gesagt, damit wir merken, wir können das gar nicht schaffen und hat dadurch die Gnade Gottes groß gemacht. Die Bergpredigt ist nur dafür da, uns von der Gnade Gottes zu überzeugen und wir sollen das eigentlich gar nicht halten, weil wir können es ja gar nicht halten. Okay, viele Meinungen, wie ist es denn nun? Ich glaube, zwei Sachen sind relativ klar. Das eine ist, die Bergpredigt ist eine Jüngerrede. Jesus hält sie für seine Jünger. Wahrscheinlich nicht die 12, sondern der erweiterte Jüngerkreis sitzt da um ihn, die Männer und Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Das Volk war dann auch irgendwie anwesend, aber der Adressat waren die Jünger. Das heißt, die Bergpredigt richtet sich an Christen. Und ich halte das für ganz wichtig. Wer Jesus nicht nachfolgt, dem können wir auch nicht mit irgendwelchen ethischen Ansprüchen kommen. Es wäre bestimmt gut, wenn die Leute sich alle an die Bergpredigt halten würden, aber sie müssen es nicht. Das ist für mich, wenn man das mal umdreht, dasselbe wie wenn ein Moslem mir sagt, du darfst keinen Alkohol trinken, du darfst kein Schweinefleisch essen und im Ramadan solltest du auch fasten. Dann sage ich, nö, ich glaube nicht an deinen Koran, ich glaube nicht an Allah, ich muss das nicht machen, das gilt nicht für mich. Und genauso ist es mit der Bergpredigt für Nichtchristen. Wir müssen den Menschen Jesus vor Augen malen, wir müssen ihnen Jesus lieb machen und wenn sie ihn kennengelernt haben, dann können wir über die anderen Sachen reden. Aber erstmal ist unsere Aufgabe, Jesus groß zu machen. Joel, drehst du mich ein bisschen runter? Ich bin zu laut, glaube ich. Dankeschön. Das zweite ist, es sind Anweisungen. Davon bin ich überzeugt. Jesus meint das wirklich so. Stellt euch mal vor, ich sage zu meinen Kindern, holt mir mal ein Buch, ich lese euch was vor. Die ganze Horde rennt los, um Bücher zu holen, kommt wieder und ich lache sie aus und sage, was? Ihr habt jetzt wirklich geglaubt, ihr sollt Bücher holen und ich würde euch vorlesen? Nur weil ich das jetzt gesagt habe, ihr seid ja putzig. Na Blödsinn, wenn ich denen sage, macht das bitte, dann erwarte ich, dass sie es machen. Bei Jesus dasselbe. Er sagt, wir sollen das tun, dann sollen wir es tun. Das bringt uns aber zu einem Problem. Ich weiß nicht, wie es euch mit der Bergpredigt geht, aber ich lese sie und denke mir, ich kann das nicht. Ich bekomme das nicht gebacken. Es ging mir die ganzen letzten Wochen so. Wer in seinem Kopf denkt, du Idiot, der ist ein Mörder. Ja, wie soll ich denn dann nicht zum Mörder werden? Und auch den Text heute, wir werden ja nachher noch darauf kommen. Ich kann das nicht. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Jesus kennt uns überhaupt nicht und unsere Grenzen, oder er kennt uns sehr gut und es ist ihm vollkommen egal, dass wir es nicht schaffen. In beiden Fällen denke ich mir, ach nö du, dann doch lieber nicht, oder? Ich glaube, es ist anders. Jesus kennt uns durch und durch und er kennt auch unsere Grenzen. Und die Bergpredigt hat für mich zwei Funktionen. Das erste ist, sie zeigt uns den göttlichen Maßstab. In der Bergpredigt lernen wir Gott nochmal neu kennen, wie groß, wie heilig, wie krass dieser Gott ist. Das ist kein kleiner toter Götze, sondern der heilige, lebendige Gott. Und diesem heiligen Gott kann ich nur nachfolgen, wenn ich alles auf diese eine Karte setze. Das geht nicht mal so nebenbei. Und das zweite ist, dass ich in der Bergpredigt diesen Gott als den kennenlerne, der sich um mich kümmert. In den weiteren Evangelien redet Jesus immer wieder von dem Tröster, von dem Beistand, den er uns geben wird. Und das ist der Heilige Geist. Jeder, der an Jesus glaubt, hat den Heiligen Geist in sich und wird erst durch ihn befähigt, diese für uns utopischen Ansprüche überhaupt umzusetzen. Anders haben wir gar keine Chance. Nur Gott in uns ermöglicht es uns überhaupt, das daran zu denken, das anzugehen. Also, die Bergpredigt zeigt uns die absolute Abhängigkeit, in der wir von Gott leben. Und ich habe jetzt im Weiteren zwei große Herausforderungen für euch dabei, zum Thema geduldig ertragen, die es echt in sich haben und die aus diesem Text herauskommen. Den ersten habe ich überschrieben mit Klotzen und nicht Kleckern. Ich glaube, besser kann man diese ersten Verse des Textes nicht umschreiben. Ich lese die euch nochmal vor, die Verse 38 bis 42. Ihr wisst aber, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann gib ihm auch deinen Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Wie gesagt, Jesus zitiert hier dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, was die Leute kannten, und holt dann den Hammer raus. Er demonstriert, wie Gott sich diese Sache mit Rache, Vergebung, Versöhnung eigentlich gedacht hat. Es sind ja eigentlich drei Herausforderungen in einer hier. Und jetzt bräuchte ich mal die Karin hier vorne. Haha, damit hat sie nicht gerechnet. Ich bräuchte dich mal zu Demonstrationszwecken. Die meisten Menschen sind Rechtshänder und wir können davon ausgehen, dass Jesus das wusste und von einem Rechtshänder ausgeht. Was ist deine rechte Wange? Überleg mal kurz. Da. Wenn ich als Rechtshänder auf Karins rechte Wange schlagen möchte, kann ich entweder mich verkrümmen oder ich schlage mit der Handrückseite. Also so. Das taugt aber nicht dazu, um ihr weh zu tun. Wenn ich ihr wirklich weh tun will, schlage ich mit der Faust von vorne zu. Ja? Das kann Jesus also nicht gemeint haben. Vielen Dank, darfst dich wieder setzen. Worum es Jesus hier geht, ist nicht, dem anderen physischen Schaden zuzufügen, ihm weh zu tun, sondern ihn bloßzustellen. Für die Juden damals gab es keine größere öffentliche Demütigung als der Schlag mit der Außenseite der Hand. Damit sage ich, du bist es mir noch nicht mal wert, dass ich dich richtig schlage. Du bist unter meinem Niveau. Batsch, geh weg. Und ich habe überlegt, was ist das heute? In Corona-Zeiten auf jeden Fall, aber auch so ist es, glaube ich, das Spucken. Wenn ich dem anderen öffentlich ins Gesicht spucke oder vor die Füße spucke, damit sage ich, du bist nichts wert. Was willst du hier? Und Jesus sagt, wenn dir einer ins Gesicht spuckt, dann lächle ihn an und bitte ihn nochmal zu spucken. Pff, harter Tobak. Wenn dir einer das Hemd nehmen will, gib ihm auch noch den Mantel. Eine übliche Praxis, um Geldschulden einzutreiben, wenn der andere nicht bezahlen konnte, war es, Sachen zu pfänden. Ist heute auch noch so, dafür hat man Gerichtsvollzieher. Damals ging es vor Gericht. Und das Hemd, damit ist das Unterhemd gemeint, war nur schwer zu pfänden. Da mussten schon ordentliche Schulden da sein, aber es war möglich. Und dann kommt Jesus und sagt, wenn dir jemand das Hemd wegnehmen will, dann gib ihm noch den Mantel dazu. Der Mantel war absolut unpfändbar. In allen Kulturen des alten Orients konnte dir der Mantel nicht genommen werden. Sogar einem Sklaven konnte der Mantel nicht genommen werden. Weil das war das Symbol für Eigentum, für Besitz, für Schutz, für Menschenwürde. Und Jesus sagt, wenn jemand etwas von dir fordert, gib ihm noch das dazu, was er überhaupt nicht fordern kann. Ich habe ein bisschen überlegt, was das heute sein könnte. Ist schwierig, vielleicht die Wohnung. Ja, in Deutschland jemanden aus seiner Wohnung rauszukriegen, ist nicht so einfach als Vermieter, selbst wenn der keine Miete bezahlt, weil das ein so hohes Gut ist. Und Jesus sagt, wenn dir einer alles nehmen will, dann gib ihm noch deine sichere Unterkunft dazu. Gib das, was er dir eigentlich nicht fordern kann, das legst du noch oben drauf. Bleibt noch das mit der Meile. Eine Meile sind 1,6 Kilometer, zwei Meilen daher 3,2 Kilometer. Schöner Spaziergang, wo liegt das Problem? Israel war ein besetztes Land. Ganz Israel war besetzt von den Römern und nicht wie bei Asterix, sondern wirklich ganz Israel. Und die Römer hatten ein Gesetz. Jeder römische Soldat oder Verwalter konnte zu jedem Israeliten sagen, du herkommen, hilf mir bei irgendwelchen Straßenbauarbeiten, wenn was getragen werden musste. Und die römischen Soldaten fanden das super. Wenn die keinen Bock hatten, ihre Ausrüstung zu tragen, haben die einfach irgendjemanden herzitiert und der musste die Ausrüstung für sie schleppen. Ihr könnt euch vorstellen, die Römer waren total beliebt bei den Israeliten und dieser unfreiwillige Frondienst war, da haben die sich drum gerissen. Nicht, ne? Logisch. Ja, das war verhasst, weil das war ja nochmal, da haben dich die Römer spüren lassen, du bist auf der Verliererseite. Und egal, ob du gerade Zeit hattest oder nicht, du musstest alles stehen und liegen lassen und den verhassten Besatzern helfen. Bekannteste Geschichte in diesem Zusammenhang? Simon von Kyrene. Ja, Jesus kann bei der Kreuzigung nicht mehr und die Römer sagen, du, Kreuz tragen, los geht's. Und er macht das einfach, weil er muss. Und Jesus sagt, wenn dich einer zu was zwingt, dann mach es doppelt so lang. Denn die Arbeiten durften verlangt werden, entweder eine Meile lang oder die Zeit, die man gebraucht hat, um eine Meile zu laufen. Und Jesus sagt, doppelte. Mach freiwillig doppelt so viel. Auch wieder die Übertragung nicht ganz einfach. Vielleicht am ehesten zu sagen, wenn dein Chef dir eine Aufgabe überträgt, die du total doof findest, und er macht das mit Absicht, weil er weiß, dass du es doof findest, mach sie erst recht richtig gut und mach sie besonders genau. Und mach sie besonders gerne und melde dich am besten direkt nochmal freiwillig. Und ganz ehrlich, bei all diesen Beispielen stellt sich doch die Frage, will der uns ruinieren? Will Jesus uns fertig machen? Dann können wir uns doch gleich das Schild mit Opfer auf die Stirn pappen, oder? Wenn die Leute sehen und wissen, dass wir das mit uns machen lassen, dann sind wir doch die Prügelknaben der Nation, oder? Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Unsere Sicht der Dinge auf Rache, Vergebung, Vergeltung ist total geprägt von unserer Gesellschaft und noch schlimmer, von der Sünde verzerrt. Wir glauben, wenn mir jemand was antut, ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, mich zu rächen, um zu überleben. Und Gott sagt hier, nein, eben nicht. Das göttliche Verhalten hier ist, genau dieses Paradoxe zu tun, es noch mehr zu ertragen. Damit durchbrichst du die Spirale von Rache, von Vergeltung, von Gewalt und veränderst alles. Und ich glaube das wirklich, wenn die Leute mitbekommen, das macht überhaupt gar keinen Spaß, den zu demütigen. Das System funktioniert auf einmal nicht mehr. Das System, das die Leute in ihrem Kopf haben, klappt nicht mehr. Und sie werden ins Nachdenken kommen, warum das bei dir nicht klappt. Und du hast dem Reich Gottes mehr Raum gegeben. Es wird diese Welt verändern und es wird Gottes Frieden in diese Welt bringen. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht bei diesen Beispielen. Ich finde das schon herausfordernd genug. Aber Jesus legt hier dummerweise noch einen drauf. Wir kommen zur größten Herausforderung der Bergpredigt, wenn nicht sogar zur größten Herausforderung des Glaubens überhaupt. In Vers 44 sagt Jesus, ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. In den nächsten Versen sagt Jesus, naja, Nächstenliebe ist ja vollkommen normal. Das machen ja alle. Das machen die Heiden, das machen die Zöllner. Das ist ja nichts Besonderes. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und ich muss sagen, Jesus, das mit der Nächstenliebe, da müssen wir nochmal drüber reden, dass das so normal ist. Schon da habe ich manchmal meine Probleme. Sogar die Menschen, die mir nahestehen, die ich gern habe, schon da scheitere ich so oft und habe Gedanken und Worte und Taten, die noch sehr von meinem alten Adam zeugen und überhaupt nicht von Liebe geprägt sind. Und da sagt Jesus, na, das macht ja jeder. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und ich stehe da und sage, das kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen. Völlig auswegslos. aussichtslos, keine Chance. Exkurs, Punkt 1 von gerade eben. Ich erinnere nochmal daran, der Beistand, der uns gegeben ist. Nur durch den Heiligen Geist haben wir die Chance, das überhaupt anzugehen. Behaltet das bitte im Hinterkopf. Jesus verlangt hier unser Meisterstück. Er fordert unser Meisterstück im Glauben, unseren Feind zu lieben. Weil die Frage ist doch, kann ich überhaupt eine Person lieben, die mein Feind ist? Und mein erster Impuls ist nein, weil sonst wäre es ja nicht mein Feind. Ja, wenn ich den lieben würde, dann wäre er nicht mein Feind. Und Jesus sagt, doch, es ist möglich. Das geht mit meiner Hilfe. Und wie? Darum wird es jetzt gehen. Denn Jesus weiß, wovon er gesprochen hat. Jesus ist in einer hasserfüllten, in einer feindlichen Umwelt aufgewachsen. Die Zeloten, das war eine politisch-religiöse Strömung, die haben die Römer gehasst und gekämpft. Das waren die Selbstmordattentäter der damaligen Zeit. Die Pharisäer und die Sadduzäer haben sich gehasst. Die Juden und die Samariter haben sich gehasst. Jesus wusste, wovon er redet, wenn er von Unversöhnlichkeiten spricht. Und ganz spannend finde ich, bei diesen ganzen anderen Sachen, Herausforderungen, die wir eben hatten, das mit dem Mantel, das mit der Wange, das mit, ne, hat Jesus menschliche Beispiele gebraucht. Ja, wenn einer mit dir vor Gericht geht, blablub, und dann machst du das so und so. Hier, an diesem Beispiel, an der Feindesliebe, bringt er göttliche Beispiele. Denn Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er lässt die Sonne scheinen. Feindesliebe ist so unmenschlich, ist so groß, dass da Menschen nicht mehr zum Beispiel taugen. Da muss Gott selbst hinhalten. Und das Spannende ist ja, wisst ihr, wer der erste Nutznießer von Gottes Feindesliebe ist? Du und ich. Denn Christus hat uns schon geliebt, als wir noch Gottes Feinde waren. Römer 5, Vers 10. Als Jesus ans Kreuz gegangen sind, warst du noch nicht sein Kind? Bist du ihm noch nicht nachgefolgt? Warst du noch nicht der Freund Gottes? Jesus ist ans Kreuz gegangen, als du sein Feind warst. Das war Feindesliebe vom Feinsten. Und an ihm dürfen wir uns hier orientieren. Und jetzt bleibt die Frage nach dem Wie. Die Bibel ist voll mit Tipps, wie das funktionieren kann. Unser Text nicht. Unser Text hat einen einzigen Hinweis, einen einzigen Tipp. Und ich glaube, das ist der erste und wichtigste. Die Bibel sagt hier, bete für deine Feinde, segne, die euch verfolgen. Das ist der erste und wichtigste Schritt, für meinen Feind zu beten. Denn was ist denn Hass? Was ist das denn? Das ist ein in mich selbst verkrümmt sein. Wenn ich einen Menschen hasse, dann gucke ich auf mich, auf meine Verletzungen, auf meine Wut, auf meine negativen Gefühle. Und wenn ich dann für diesen Menschen bete, dann wende ich meinen Blick hin zu Gott, hin zum Kreuz und ermögliche damit, einen neuen Blick auf meinen Feind zu bekommen. Und dann wird Wut und Hass abnehmen. Und ich habe jetzt eine Aufgabe für euch dabei. Ihr dürft jetzt gleich für euren Feind beten. Und ich möchte euch bitten, überlegt euch jemanden, den ihr als euren Feind bezeichnen würdet. Es muss jetzt niemand sein, mit dem du im Krieg lebst. Aber ich vermute, die meisten werden relativ schnell eine Person vor Augen haben. Jemanden, den du nicht magst, der dir was angetan hat, der dich verletzt hat, wo dir der Kamm schwillt, wenn du nur an diese Person denkst. Und jetzt gleich gebe ich dir die Gelegenheit, in dieser Predigt für diesen Menschen zu beten. Und ich sage euch, ich weiß, dass es nicht leicht ist, weil ich halte diese Predigt jetzt zum dritten Mal und ich muss es gleich zum dritten Mal für meinen Feind beten, ja, weil als gutes Vorbild geht man ja voran und ich bete gleich mit. Und das geht nur mit viel Durchatmen, mit vielleicht auch Widerwillen und mit viel Heiligem Geist, aber es geht. Und ich verspreche euch, dass es der erste Schritt hin zu diesem Meisterstück ist. Also, wer ist dein Feind? Hast du jemanden? Dann hast du jetzt 30 Sekunden, um für ihn zu beten. Danke, Jesus, dass wir diesen ersten Schritt gehen dürfen. Amen. Der erste Schritt, das war's. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und jetzt liegt es an uns, die nächsten Schritte zu gehen. Diese Riesenherausforderung geduldig zu ertragen, anzunehmen und damit mutigen Glauben zu beweisen. Amen.